Was ist Erfolg eigentlich wirklich? Wie fühlst du dich als Unternehmer, wenn der Insolvenzantrag schon 11 Monate lang in der Schublade bereit liegt? Ist es möglich, dass einem vor lauter Stress sämtliche Haare ausfallen? Darüber und noch viele mehr spannende Themen spreche ich heute mit Alex Deitermann. Alex Deitermann, Jahrgang 1959, ist bzw. war Multiunternehmer. Er hat 4 Unternehmen gegründet und aufgebaut und schließlich erfolgreich an die Nachfolger übergeben. Heute ist er Spezialist genau dafür, Unternehmensnachfolge, Unternehmensübergabe an den Nachfolger. Und wir gehen heute ein Stückchen auf die Reise mit dem Alex und er plaudert intensiv aus dem sprichwörtlichen Unternehmernähkästchen. Es erwarten dich jede Menge spannende Impulse. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn dann erfährst du auch, warum dem Alex einmal im Monat sonntags abends der Schweiß bis in die Socken läuft. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ronald Schirmer und ich bin dein Gastgeber hier im Podcast Mission Freiheit, der Unternehmer-Podcast mit Ronald Schirmer. Und ich entwickle mit erfahrenen Unternehmern, wie sie mit Struktur und innerer Stärke ihre größte Wachstumshürde durchbrechen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich willkommen, lieber Alex Deitermann, hier im Podcast Mission Freiheit. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Lass uns einsteigen. Wenn du deine Unternehmerreise mit einem Lied beschreiben müsstest, welcher Song wäre denn das?
Spontan würde ich sagen, Another Day in Paradise von Phil Collins. Another Day in Paradise zeigt eigentlich, dass wir uns oft gar nicht klar machen, dass wir im Paradies leben. Wobei wir als Unternehmer sicherlich nicht nur im Paradies leben, aber auch die Hölle ist ja ein Zustand, der nur gedanklich zwischen unseren Ohren besteht. Und ich denke, das Unternehmertum zeichnet sich schon dadurch aus, dass man eben in beiden Welten zu Hause ist oder sich wiederfindet, von himmelhoch jausender Stimmung bis zu Tode betrübt. Unternehmerische Erfolge, die man verbuchen kann, aber eben auch Rückschläge, Niederlagen und dementsprechend die Herausforderung, sich auch aus Stimmungstälern wieder rauszukämpfen. Da würde ich sagen, ja, es könnte passen mit Another Day in Paradise von.
Tatsächlich geht es hier in diesem Interview, in dieser Interviewserie, im Podcast um Unternehmertum und vor allem um den Menschen dahinter, in dem Falle um dich, Alex. Deswegen nächste Frage. Welche Bücher oder welche Autoren hast du denn als Kind ganz besonders gelesen oder ganz besonders häufig gelesen?
Also wo ich mich dann erinnere, wo ich praktisch die ganze Serie verschlungen habe, war die 5 Freunde von Enid Blyton. Und da gab es, wenn ich mich erinnere, mindestens jedes Jahr eine neue Ausgabe oder mehrere. Und ich habe auch viele Bücher schon in gebrauchtem Zustand bekommen. Ich weiß das nicht mehr. Das ist ja nun auch schon ein paar Tage her, aus welchen Quellen. Aber die Dinge habe ich verschlungen und zum Teil auch abends todmüde im Bett noch gelesen. Daran kann ich mich gut erinnern. Also 5 Freunde, würde ich sagen, ja.
Aha, diese Buchserie ist mir ganz unbekannt. Weißt du noch so ganz grob, was da so, nicht jetzt die einzelnen Handlungen, aber die Philosophie dahinter war, oder die Kernaussage aus dieser
Serie? Ja, es sind immer Abenteuergeschichten. 5 Freunde, die irgendwo zusammen Sommerferien gemacht haben auf dem Land und dann passierte was Merkwürdiges. Einer hat es gemerkt und dann wurde darüber beraten und dann wurde sich da eingegraben und recherchiert und dann wurde irgendein, ich sag mal, Kriminalfall gelöst oder ein Mysterium. Und das waren eben 4 Kinder und ein Hund, wenn ich mich recht erinnere, die eben dann zusammen mit einem Polizeikommissar oder mit irgendjemandem dann eine Sache aufgedeckt haben, die richtig anrüchig war.
Ah ja, das zeigt ja schon die früh veranlagte Abenteuerlust. Lassen wir mal ein paar Jahre weitergehen. Wann war es denn das erste Mal, dass du diesen inneren Ruf wahrgenommen hast, verspürt hast, dein eigenes Ding zu machen, den anderen Weg zu gehen, den die allermeisten um dich herum wahrscheinlich nicht gegangen sind?
Ja, aber das kann ich dir ziemlich genau sagen. Das war während meiner Bundeswehrzeit. Ich bin am 2. Januar 1979 zur Bundeswehr einberufen worden und hatte da ziemlich viel Zeit zum Nachdenken. Eins war klar, ich wollte Chef werden. Und ich habe mich dann entschlossen, 2 Dinge zu tun, die karrierefördernd wirken sollten. Erstens habe ich noch eine 2. Ausbildung draufgesattelt, eine fachliche, und ich habe 4 Jahre Abendgymnasium gebüffelt, um mein Abitur nachzumachen, um dann studieren zu können. Und die Motivation dafür war damals wirklich das Bewusstsein, Chef werden zu wollen und nicht nur als Angestellter bis zur Rente zu arbeiten. Also das war noch weit entfernt von Unternehmertum. Das ist ja nochmal eine andere Kategorie und Liga, in die ich dann auch reingewachsen bin. Aber zunächst war klar, ich wollte Chef werden.
Das ist spannend. Dann skizziert doch gerne mal für unsere Zuschauer, vielleicht in so kurz wie möglichen Sätzen, deinen Weg von dieser Idee, ich will Chef werden, über die Selbstständigkeit bis hin zum Unternehmer.
Ja, ist ganz einfach. Ich habe dann, wie gesagt, 4 Jahre am Gymnasium bestritten, um studieren zu können und eine zweite Ausbildung im Prinzip bis zur Meisterausbildung mit Ausbildereignung parallel und habe mir dann als Belohnung einen Jugendtraum erfüllt, nämlich 3 Monate USA. Und das hat nochmal eine Horizonterweiterung gegeben, vor allen Dingen in Richtung einer ganz neuen Technologie. Das war 1984 und damals kamen die ersten Computersysteme auf. Und ich bin mit der Überzeugung dann zurückgekommen nach Deutschland, dass sich Computersysteme in allen möglichen Industriebereichen etablieren und durchsetzen werden, auch im Agrarbereich, aus dem ich komme. Und habe dann nicht mehr studiert, sondern bin am 1. Januar 1985 in die Selbstständigkeit gegangen als Handelsvertreter für Agrarcomputersysteme.
Das Ganze hast du noch als Einzelkämpfer gestartet. Wie ist denn dein erstes Unternehmen entstanden?
Ja, es hat sich daraus sehr schnell entwickelt, weil es ein expandierender Markt war. Ich hatte ein Vertriebsgebiet als Gebietsschutz, das ich selber gar nicht abdecken konnte, weil das Potenzial viel größer war. Und ich habe dann angefangen, zusätzliche Vertriebsmitarbeiter aufzubauen. Habe nach 2 oder 3 Jahren schon aus meiner Einzelpersonenfirma eine GmbH gemacht und habe eine GmbH gegründet und habe das Ganze dann praktisch zu einem Unternehmen entwickelt mit 8 Mitarbeitern.
Das war dann Mitte, Ende der 80er oder um welche
Das begann
ungefähr?
1985 und hat für mich persönlich dann mit dem Unternehmen geendet 1993. Ich habe dann dieses Unternehmen an meinen ersten Vertriebsmann verkauft. Das war die erste Firma, die ich abgegeben habe, weil ich in dem Mutterunternehmen bei dem Softwarehersteller Vertriebsleiter geworden bin.
Und dann hat dich der Unternehmervirus wieder gepackt. Was war
Genau.
passiert?
Ja, es ging um eine neue Technologie, die wir an den Start gebracht haben, sehr erfolgreich an den Start gebracht haben. Wie gesagt, mein ehemaliger Chef hat sie entwickelt, ich habe sie vertrieben und wir waren dann in der Situation, dass wir den ersten englischsprachigen Kunden bekamen und dann haben wir eben die Frage gestellt, okay, macht es Sinn, das nur für einen Kunden zu machen? Wenn wir es machen, sollten wir nicht über Globalisierung nachdenken? Und dann war schnell klar, dass die Branche, um die es ging, einen ganz klaren Schwerpunkt oder einen Mekka hat. Oh, das war Öl, Gas und chemische Industrie. Und da sitzt alles in Houston, in Texas. Wer da nicht ist, ist nicht in dem Markt. Und dann haben wir entschieden, zu internationalisieren, nach Texas zu gehen und damit verbunden eine Ausgründung einer Abteilung, die auf 16 Leuten gewachsen war, in ein eigenständiges Unternehmen, haben eine VC-Finanzierung dazu gewonnen, um diesen Entwicklungsschritt, diese Globalisierung eben auch sauber durchführen zu können. Und da habe ich dann von dieser neuen GmbH Mehrheitsanteil von 50,5% übernommen und die Geschäftsführung.
Um was für eine Art Technologie hat sich's gehandelt? Du musst jetzt nicht ins Detail gehen, nur so für den
Ja,
Laien
was ich
sozusagen.
mir doch einstand, das ist eine Online-Überwachungstechnologie für große Kolbenmaschinen in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Also gibt es Verdichteanlagen und Pumpen, die wie so eine Dampfmaschine arbeiten, also eine Kolbenmaschine, keine Zentrifugalmaschine wie ein Turboverdichter. Und dafür haben wir ein spezielles Schwingungsdiagnosesystem entwickelt. Und das besser war als alles, was es schon gab auf diesem Globus. Und das ist auch bis heute das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, hat sich toll weiterentwickelt, sind heute 120 Leute, haben letztes Jahr 25 Millionen Umsatz geknackt.
Das ist eine bemerkenswerte Leistung. Wie definierst du Erfolg? Was ist Erfolg für dich?
Ja, Erfolg kann man an den üblichen Kriterien messen, wie Wachstum oder auch Umsatz oder Gewinn oder ähnliche Dinge. Aber letztlich ist Erfolg, das zu realisieren, was mal als Idee, als Konzept entstanden ist. Es ist ja alles, wenn wir uns umsehen, auch jeder in seinem eigenen Umfeld, egal ob das ein Auto ist, in dem man gerade diesen Podcast hört, oder ein Büro oder ein Wohnzimmer, alles, was wir sehen, war mal ein Gedanke. Und diese Idee zum Leben zu bringen, sie zum Fliegen zu bringen, zu realisieren, das ist für mich Erfolg, ganz allgemein gesprochen. Aber es sind natürlich noch weitere Aspekte, zum Beispiel eben auch Menschen zu gewinnen für so eine Idee, die man niemals alleine realisieren kann. Es gibt wenige Entwicklungen, wo jemand sagen kann, das habe ich völlig alleine gemacht. Er hat vielleicht die Idee geliefert oder er hat ein Konzept geschrieben oder einen entscheidenden Entwicklungsschritt beigetragen, aber es ist immer eine Teamleistung. Erfolg kommt niemals von jemandem allein. Zum Erfolg gehören immer mindestens zwei. Das ist meine Philosophie. Auch im Sport ist das so. Nur Idioten trainieren sich selbst und Spitzensportler haben immer einen Trainer oder einen Lehrer oder ein ganzes Team von Betreuern hinter sich, die in Summe dafür sorgen, dass der, der es macht, am Ende erfolgreich ist. Und so ist das eben auch, da steckt das Wort ja drin, erfolgreich, einen Erfolg zu verbuchen. Es ist immer eine Teamleistung und das sollte man nicht vergessen. Und ich finde es schade, wenn man in Unternehmen sieht, dass sich Chefs brüsten oder Abteilungsleiter oder Bereichsleiter oder auch Teamleiter für irgendeine Leistung und vergessen, dass dann eine ganze Mannschaft noch hintersteht, die es mitgemacht hat, dass viele, viele kleine Maßnahmen nötig waren, um diesen Erfolg eben zu materialisieren oder zu realisieren. Also ist auch eine ganz wichtige menschliche Komponente drin.
Danke dir. Also ich fasse das mal für mich zusammen, damit ich das hier richtig mitnehme, weil ich lerne ja auch in dieser Podcast-Folge eine Menge. Erfolg ist für dich zum einen das Verwirklichen von Dingen, die vorher nur Gedanken in deinem Kopf waren. Und das zum zweiten dazu, die entsprechenden Menschen auch zu begeistern von eben dieser Idee im Kopf, mitzunehmen, mitzuziehen, anzuleiten, sodass es als Gemeinschaftswerk am Ende in die Tat umgesetzt wird.
Ja, die Idee ist der erste Schritt und dann gibt es natürlich viele weitere Schritte, bis dann am Ende das entsteht, was man Erfolg nennt. Nehmen wir als Beispiel ein einfaches Haus. Ein Haus entsteht dreimal. Das erste Mal als Vision, als Gedanke, als Gedankenkonstrukt im Kopf. Sei es eines Architekten oder sei es eines späteren Bauherrn oder wem auch immer. Aber er visualisiert das für sich und stellt sich vor, eben ein Haus, sei es eine Villa oder ein Blockhaus, völlig egal. Dann entsteht es in der Regel ein zweites Mal als Zeichnung und Plan. Sehr detailliert, wo jeder Holzbalken oder jeder Stein, jedes Fenster, jede Leitung geplant wird. Und dann entsteht es im dritten Schritt in der Realität, wo Menschen mit Material das so zu bauen, dass am Ende dieses Haus eben tatsächlich materialisiert wird.
Was war denn unter deiner eigenen Definition bisher dein größter persönlicher Erfolg?
Für mich persönlich wirklich sind die größten Erfolge gewesen Aufträge von Unternehmen, wo zum Teil ich persönlich, aber auch mit Teams eben ein neues Konzept, eine neue Idee vorgestellt habe, die vorher völlig unbekannt war und nach einem gewissen Zeitraum, oft sind das so 2 Jahre, die man braucht, bis dann tatsächlich so ein Gedanke auch per Auftrag realisiert wird und das Vertrauen, das dahinter steckt, das oft wirklich auf die Person zugeschnitten ist. Das ist für mich der allerwichtigste Faktor, wenn wir über Erfolge sprechen, es zu schaffen, Menschen ein Konzept verständlich zu machen und das Vertrauen zu geben, dass es wirklich auch funktionieren wird, wenn sie sich dafür entscheiden und das Risiko eingehen, zu sagen, jawohl, ich gehe jetzt diesen Weg, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob es am Ende für mich so funktionieren wird, wie ich mir das gerne wünsche. Das ist für mich persönlich immer der beeindruckendste Teil des Geschäftes gewesen, eben dieses Vertrauen aufzubauen, Aufträge zu bekommen.
Stichwort Risiko. Das lief ja sicherlich nicht immer rund. Ja, im Nachgang erzählen sich solche Geschichten natürlich immer ganz einfach. Als Unternehmer wissen wir, da gibt es solche und solche Zeiten, was da ganz am Anfang bei Another Day in Paradise schon ein bisschen angesprochen, das Thema. Gab es denn auf dieser Reise auch mal so richtige Rückschläge?
Ja, gab es definitiv richtig dicke Rückschläge und auch richtig dicke Krisen. Ich habe zum Beispiel in dem Unternehmen, das ich eben beschrieben habe, 11 Monate gearbeitet mit einem Insolvenzantrag in der Schublade. Das Verfahren ist nie eröffnet worden. Wir haben das alles gut hinbekommen durch einen außergerichtlichen Vergleich. Aber es waren 11 so herausfordernde Monate, wie ich sie seitdem nicht wieder erlebt habe und auch nicht wieder erleben möchte. Und mit schlaflosen Nächten, mit einem Bein in der privaten Insolvenz, mit sehr, sehr vielen Konsequenzen, die man sich so gar nicht vorstellen kann, wenn man noch nicht in der Situation war. Aber eine Situation, auch technischer Natur, kurz beschrieben, es gab eine ungerechtfertigte Abschaltung einer Maschine in Brasilien durch dieses Überwachungssystem, das wir damals entwickelt, vertrieben und installiert haben, weil es einen Softwarefehler gab. Also, das war keine kleine Maschine. Und wie gesagt, unser Überwachungssystem hat diese Maschine mal eben getrippt, sprich abgeschaltet. Und die Ursache dafür war eine fehlende Plausibilitätskontrolle. Es war ein Sensor, der unplausible Signale geliefert hat, und die wurden durch die Software nicht so abgefangen, wie das hätte sein müssen, sondern die Maschine wurde, so haben wir das genannt, getrippt, sprich gestoppt, und haben dann innerhalb weniger Minuten erkannt, dass der Fehler nicht in der Maschine liegt, sondern in unserer eigenen Software, dass die Plausibilitätskontrolle fehlt, und haben dann den Betreiber angerufen und haben gesagt, sorry, es ist unsere Schuld, fahrt die Maschine wieder hoch, Produktionsausfall pro Stunde etwa 250.000 Dollar. Und dann hat der Betreiber mit größten Bedenken, weil er hat ja extra ein Überwachungssystem installiert, um Schäden an der Maschine zu verhindern, mit größten Bedenken die Maschine wieder in Betrieb genommen, und siehe da, sie lief einwandfrei. Und wir haben zunächst mal gezittert, ob wir von dem Betreiber in Regress genommen würden, weil das ja nun eine völlig ungerechtfertigte Abschaltung war. Und das Gegenteil ist eingetreten. Ein Jahr später hat der Betriebsleiter auf einem Kundentreffen einen Vortrag gehalten über diese Situation und hat sich quasi dafür bedankt, dass wir mit aller Offenheit sofort den eigenen Fehler erklärt und auch so beschrieben haben, dass es nachvollziehbar war und mit der nächsten Software, mit dem nächsten Software-Update eben diese fehlende Plausibilitätskontrolle praktisch nachgeliefert haben, sodass der Fehler nicht mehr auftreten konnte. Und das führt mich wieder zurück zu dem Punkt, Vertrauen, es aufzubauen und zu bekommen, ist das eine. Es dann aber auch zu rechtfertigen und dauerhaft zu etablieren, sodass wirklich eine verlässliche Beziehung entsteht, das ist nochmal eine andere Qualität. Und wenn das gelingt, dann sprechen wir über dauerhaften Geschäftserfolg.
Das heißt jetzt ganz für mich, wenn ich das richtig einordne, das war mal ein technischer Rückschlag, der hat aber nicht zu dieser Insolvenz oder zu dieser
Das hat damit
drohenden Insolvenz, das hat
nichts zu
damit
tun.
nichts zu tun gehabt, ne?
Zwei ganz
Genau.
verschiedene
Ja,
Szenarien.
ja. Wenn du rückschaust, wie ist es damals zu diesen 11 Monaten Damoklesschwert Insolvenz gekommen?
Ja, klassische Unterfinanzierung, wenn man so eine Ausgründung macht, auch wenn man VC-Partner, also Venture Capital Partner an Bord hat, die versuchen natürlich auch nicht mehr Geld auszugeben oder zur Verfügung zu stellen als unbedingt nötig. Und wenn es dann Planabweichungen gibt, und in dem Fall war das damals eine Auftragsverschiebung von aufzugeben, eine größere, hat dann aus internen Gründen entschieden, diese Bestellung um ein Jahr zu verschieben, und dieses Loch war nicht aufzufangen. Ich glaube, es war im April oder März wussten, dass wir im Juni illiquide sein würden und die Gehälter nicht mehr würden bezahlen können, haben uns darauf eingestellt, sind proaktiv dann in die ja, Regelung dieser Situation gegangen, sind auch da durchgekommen mit der Unterstützung eines Spezialisten. Ohne den hätten wir es nicht geschafft. Also das ist hier in einem Podcast sprechen nochmal ein Tipp. Wenn jemand in eine solche Situation kommt, so eine Herausforderung hat, ist der beste Tipp, sich wirklich einen Spezialisten zu suchen, der Erfahrung hat, solche Situationen zu managen, weil was da an Kommunikation erforderlich ist mit Banken, mit Lieferanten, mit Mitarbeitern, mit Partnern, ist jenseits des üblichen Tagesgeschäfts. Und wenn man da Fehler macht, kann es das Unternehmen kosten. Und deswegen der Tipp, Spezialist an Bord, der hilft, solche Situationen durchzustehen.
Zur Einordnung, zu der damaligen Zeit, wart ihr dann noch das 16-Mann-Kernteam oder wie groß war das Unternehmen schon geworden?
Die Mannschaft schon etwa auf 35 Leute angewachsen.
Okay, schon verdoppelt, mehr als verdoppelt, 35 Leute. Gab es schon mal eine Situation, dass du als Unternehmer mal alles auf eine Karte setzen musstest? Also gesagt, das geht's all in und wenn das schief geht, dann bin ich richtig am
Das
allerwertesten.
war damals so.
Das war diese
Damals
Situation.
so. Ich hatte in der Situation etwa 950.000 Euro selbstschuldnerische Bürgschaften unterschrieben, die ich niemals hätte bezahlen können, weil es einfach dafür keinen Gegenwert gab. Ich habe Gehaltsverzichte vorgenommen mit Besserungsscheinen, für den Fall, dass das Ganze gut geht, wo ich dann eben auch ja, praktisch gestundetes Geld, das ich nicht unbedingt zu meinem Mindestlebensunterhalt brauchte, dann praktisch nachvergütet bekommen. Aber es wäre tatsächlich so gewesen, wenn diese Operation misslungen wäre, wäre eine Privatinsolvenz die Zwangskonsequenz gewesen. Damals waren das noch, ich glaube, 6 oder 7 Jahre, heute sind es nur noch 3 Jahre. Das wäre eine, ja, praktisch das Ende der unternehmerischen Tätigkeit gewesen, weil ich.
Wie hast du dich damals durch diese dunklen Tage und Wochen und Monate durchgeschlängelt?
Mit
Hast du dir da Hilfe
Rotwein.
gesucht oder?
Mit Rotwein war jetzt ein Scherz, nein. Es gab tatsächlich aus meiner Sicht eine Glückssituation. Ich hatte einen ganz jungen kaufmännischen Leiter und dessen Vater war derjenige, der uns praktisch wie ein Theaterregisseur durch diese Situation gelotst hat. Wir haben nach der Klärung der Grundsituation, wo er sehr, sehr schnell ein Drehbuch geschrieben hat, wie diese Geschichte sich entwickeln würde, hat er praktisch täglich mit uns Kontakt gehabt, hat uns gebrieft und hat dafür gesorgt, dass wir möglichst wenig Fehler machen und durch die Situation gut durchkommen. Und das war letztlich war das ein Erfolgsschlüssel, jemanden zu haben, wie ein Lotse, der ein Schiff sicher in einen Hafen bringen muss und die Untiefen kennt und genau weiß, Stelle er meine Frage.
Super wertvoll dann so eine Unterstützung. Jetzt sind es ja aber gerade in solchen Situationen nicht nur die rein fachlichen, wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen Schritte, die man unternimmt, sondern es hat ja ganz viel mit mentaler Stärke zu tun, mit innerer Stärke, dort in solchen Situationen nicht zu verzweifeln, sich nicht in eigenen Ängsten und Zweifeln allzu lange hinzugeben, denn das überträgt sich auf alle Menschen im Umfeld und das führt ganz schnell in eine Abwärtsspirale. Hast du ganz speziell da auch dahingehend Unterstützung bekommen oder dir gesucht oder andere Wege gefunden, mit dieser vermutlich mal extrem hohen mentalen Belastung irgendwie umzugehen, sodass die dich eben nicht in so eine negative Abwärtsspirale erst reinzieht?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich hatte damals einen ganz guten, ich sag mal, Unternehmerkollegen, einen befreundeten Unternehmensberater, mit dem ich mich sehr intensiv ausgetauscht habe. Und auf der anderen Seite kam eben auch über die fachliche Unterstützung durch diesen externen Berater viel Sicherheit da rein. Aber ja, es war auch total wichtig, immer wieder zu reflektieren und mir immer wieder klar zu machen, dass dieses Worst-Case-Szenario tatsächlich nur eine Möglichkeit ist und sich möglichst wenig darauf zu konzentrieren. Es ist so ein bisschen wie dieses Bild mit dem Kaninchen vor der Schlange, das die Gefahr auf sich zukommen sieht, aber im Zweifelsfall nicht in der Lage ist zu springen und sich in Sicherheit zu bringen, weil es praktisch in Schockstarre ist und diese Situation eben zu vermeiden. Und das heißt, es ist total wichtig, da auch eine gedankliche Hygiene zu pflegen, auch ganz bewusst, wenn das Thema Angst aufkommt und das ist ein gewaltiges Thema, dann sowas wie so ein Buzzer zu installieren, so einen roten Knopf, so eine Austaste, so einen Notausknopf und ganz bewusst zu entscheiden, ich denke jetzt an was anderes. Sich ganz bewusst an der Stelle anders auszurichten auf was Positives, auf Lösung und nicht auf Probleme. Und was du ansprichst, ist ein Punkt, den ich jetzt im letzten Vierteljahr wieder erlebt habe, in der Zusammenarbeit mit einem Unternehmer, der genau in so eine Insolvenzsituation geraten ist. Das ist eine Insolvenz, in der er jetzt steckt, wo von der Worst-Case-Situation, die mit Suizidgedanken behaftet war, eine Entwicklung stattgefunden hat über etwa 3 Monate, wo er jetzt das Ruder wieder fest in der Hand hat. Und das war eine ganz starke emotionale Arbeit, die dort stattgefunden hat, mit Unterstützung von außen, eben nicht aufzugeben, zu verzweifeln und sich einfach dieser Situation geschlagen zu geben. Ich weiß, es ist ein Kalenderblattspruch, dass eine Niederlage erst dann eine Niederlage ist, wenn sie als eine solche akzeptiert wird. Es ist Kalenderblattspruch, aber in dem Moment ist es absolut wahr, wenn man sagt, okay, das war's jetzt. Ich gebe jetzt auf. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich gebe mich jetzt dieser Situation hin. Dann realisiere ich erst, diese, nennen wir das mal Niederlage oder wie auch immer, das Szenario aussieht, in dem Moment, wo ich sage, okay, aufstehen, Krone richten, weitergehen, bin ich immer noch in der Lage, das Ganze zu drehen und zu wenden. Am Ende eine Riesenherausforderung, die man als allererstes zwischen den ohren hat und auch zwischen den ohren gewinnt oder verliert. Also das
Ganz stark.
Mindset
Das,
ist da ein kleiner Punkt.
ja, wir hören das ja gerade in der Beratungswelt oder in der Coaching-Welt so häufig. Du hast gerade das Thema Kalendersportblatt angesprochen. Tatsächlich verbergen sich hinter vielen inflationär verwendeten Sprüchen heutzutage dennoch eben die großen universellen Weisheiten, was unser Erfolg oder unser Erleben im Außen eben mit uns persönlich zu tun hat, mit unseren Gedanken. Du sagst das so schön mit dem Ding zwischen den Ohren. Hast du damals oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, als du erlernt hast, dass es möglich ist, deine Gedanken gezielt und bewusst zu verändern? Du musst also nicht zwingend in den Abgrund hineindenken, du kannst auch andere Gedanken wählen. Hat dir das jemand gezeigt? Hast du da bestimmte mentale Techniken erlernt damals? Hast du es einfach aus dem Bauch heraus gemacht, ohne damals vielleicht schon das hätte benennen zu können?
Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie das in der Situation war, aber ich habe immer schon eine Affinität zu Seminaren gehabt, zu Weiterbildung und auch zum Thema, nennen wir das mal, Spiritualität. Und insofern war schon immer eine Beziehung da, zu dieser, ich sag mal, geistigen Komponente. Und da gibt es auch ganz verrückte Erfahrungen. Ich habe mal, eine Situation empfunden. Das war eine riesen Herausforderung, einige Wochen im Force für eine Präsentation für eines der größten Erdöl-Erdgasunternehmen weltweit, wo ich eine Situation vor Augen hatte, wie Menschen auf mich zukommen nach dieser Präsentation, am Ausgang des Raumes mir die Hand geben, sich bedanken, mir an den Arm fassen oder einer mir sogar die Hand auf die Schulter gelegt und bedankt hat. Und 4 Wochen später habe ich diese Situation in Realität nochmal erlebt. Das war völlig surreal. Das war wie ein Déjà-vu. Das hat mich so umgehauen, aber es hat mir auch gezeigt, dass es möglich ist, eben gedanklich Situationen zu entwickeln, zu erzeugen und auch zu realisieren. Hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber es ist, ich sag mal, ein Stichwort könnte sein: Bestellung im Universum. Und ich bin weit davon entfernt, sagen zu können, dass ich das beherrsche oder kann oder auch nur annähernd mich da sicher fühlen würde. Aber ich weiß, dass es das gibt. Und ich habe auch in der Vergangenheit Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, das hast du nicht alleine realisiert. Da hat jemand hinter dir gestanden, mit dir zusammengearbeitet, um das zu realisieren. Auch das ist eine Komponente. Es geht dann nicht nur um andere Leute, es geht auch um andere Kräfte, um Einflüsse, die wir vielleicht mit unseren Sinnen gar nicht beschreiben können. Und das ist etwas sehr Wichtiges, sich bewusst zu sein, dass es mehr gibt auf dieser Welt, als wir vielleicht mit unseren 5 Sinnen beschreiben können. Und dass dieser Einfluss eben auch Möglichkeiten beinhaltet, die wir mit rationalen Mitteln nicht beschreiben und erklären können.
Spannend. Du sprichst die universellen Gesetze an, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz und solche Themen, ne? Ist das richtig?
Ja,
Halt.
die gehören auch dazu. Allein eben das Bewusstsein, dass wir geistige Wesen sind. Für mich ist es eindeutig, dass ich ein geistiges Wesen bin, das in einem Körper unterwegs ist und hier auf der Erde in einer für mich nicht erkennbaren Frist, und ich weiß nicht, wie lange die geht, eben etwas erschaffen kann. Und dass diese Seele, so nenne ich das mal, das, was wir als unser Wesenskern bezeichnen, ich nehme als Synonym dafür die Seele, für mich ist sie unsterblich. Im Gegensatz zum Geist und zum Körper, wenn der Körper aufgibt, hat der Geist eben auch keine Möglichkeit mehr. Der Geist ist auf den Körper angewiesen. Aber diese Dreifaltigkeit existiert und für mich ist die Seele unsterblich. Und die Seele ist die Verbindung, nennen wir es mal, zum Universum, zur allumfassenden Vernunft oder zu Gott oder Allah oder wie wir auch immer das nennen wollen. Und diese Verbindung Bindung zu leugnen oder zu sagen, sie existiert gar nicht, würde gleichzeitig bedeuten, sich von Möglichkeiten zu verabschieden, die diese Verbindung bietet. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir in unserer Welt viel zu wenig darüber wissen, viel zu wenig darüber nachdenken und viel zu wenig auch versuchen, mit in Kontakt zu kommen oder das als natürlichen Teil von uns zu sehen.
Lieber Alex, das Gespräch hat ja eine völlig unerwartete Wendung genommen. Wir haben im Vorfeld uns zwar schon im Kennenlernen ein bisschen ausgetauscht, dass solche Themen aber noch gar nicht angesprochen und ich finde es Weltklasse. Weil es ein Thema ist, gerade wir sind hier unter Männern. Ich glaube, manche Frauen, auch Unternehmerinnen, sind da schon oftmals ein paar Schritte weiter als wir. Und ich kann alles, was du gerade eben gesagt hast, aus meiner persönlichen Erfahrung nur bestätigen. Und ich sage das als ein Mensch, der hier als gelerntes DDR-Kind völlig fernab jeglicher Religion aufgewachsen ist, fernab jeglicher spiritueller Lehren oder Erziehungen aufgewachsen ist. Noch dazu als ein Mensch, der mit ja, einer gehörigen Portion an mathematisch-naturwissenschaftlichem Verständnis aufgewachsen ist oder Talent, wenn man so schön möchte, das mir in die Wiege gelegt wurden. Also das vom Persönlichkeitskern her ursprünglich ich quasi das volle Gegenteil vertreten hätte und auch noch habe vor Jahren von dem, was du gerade gesagt hast. Ja, also der Glaube an die modernen Wissenschaften, der Glaube an das, nur das, was unsere fünf Sinne wahrnehmen können, was wir und unser Verstand begreifen kann, auch existiert. Und da werde und wurde auch ich in den letzten Jahren eines Besseren belehrt, lerne immer mehr und umso mehr freut es mich, dass du hier offen und aus deiner Sicht heraus sozusagen auf genau die gleichen Erkenntnisse kommst. Wann hat denn das diese innere Reise für dich begonnen? Im Rahmen dieser unternehmerischen, ich sag mal, in dieser Krisensituation, war das vorher schon bewusst? Wie bist du auf solche Gedanken gekommen?
Ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr zeitlich genau eingrenzen oder auch mit einem bestimmten Ereignis verbinden. Es hat einfach immer wieder Situationen gegeben, wo ich oft Situationen der Dankbarkeit, wo ich einfach das Gefühl habe, das war ich nicht allein. Und damit meine ich nicht meine Teamkollegen oder Mitarbeiter oder so, sondern da hat es Kräfte gegeben, jenseits unseres menschlichen Umfeldes, die bestimmte Ergebnisse mit beeinflusst haben, und zwar im Positiven. Das war für mich auf der einen Seite mit Dankbarkeit behaftet und auf der anderen Seite auch mit einem gewissen Respekt oder mit einer gewissen Demut. Und je mehr dann solche Ereignisse eintreten oder das Gefühl entsteht, dass es dort noch etwas mehr gibt oder auch Einflüsse oder Kräfte gibt, die eben nicht mit unseren vom Sinn beschreibbar sind, desto mehr bin ich eben auch gedanklich offen geworden in der Richtung, was du gerade beschrieben hast als DDR-Kind. Ich komme gebürtig aus dem Münsterland, das ja bekanntlich schwarz ist. Die Zeigung von Schwarz ist ja Münster und Paderborn. Ich jetzt gelernt habe, dass auch im Fränkischen man so schwarz sein kann, dass man in einer dunklen Höhle noch Schatten wirft. Aber das nur als Anekdote. Also es gibt religiöse Bereiche in Deutschland, die eben sehr kirchlich geprägt sind. Und ich würde sagen, bei mir hat diese Entwicklung stattgefunden, obwohl ich eine katholische Erziehung genossen habe. Oh, wir wollen uns jetzt über Religion nicht streiten, aber Religionen sind ja nicht gerade fördernd, was dieses Thema angeht. Da geht es mehr nach dem Motto: Gott da oben, du als Mensch da unten, und halt dich an die Regeln, dann vielleicht gibt es ein Leben nach dem Tod. Aber in dem bestehenden Leben hältst du dich bitte an das, was wir dir vorschreiben. Ich bin ja der Ansicht, dass es auch ein Leben vor dem Tod geben sollte. Das nur als kleine Randbemerkung. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach auch mein Bedürfnis, mich mehr damit auseinanderzusetzen, verstärkt. Dementsprechend bin ich in Seminaren gelandet, habe Literatur gefunden, habe Videos, Podcasts mir angehört und habe mich mit diesem Thema eben auch kreativ intensiv auseinandergesetzt, bis hin zu einem Einfluss auch als Autor. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, wo eben auch dieses Thema Niederschlag gefunden hat. Will ich gerne
Da ist es, wunderbares Buch. Ich habe das schon mal hier eben vorbereitet. Sprechen wir gleich noch kurz dazu, weil ich finde, das sollten noch viel mehr Menschen wissen. Take No Fake, das Buch von Alex Deitermann. Wir kommen gleich drauf.
Okay, ne, das war jetzt wirklich überhaupt nicht meine Absicht, aber es ist tatsächlich so, was ich, du hast es jetzt seit kurzer Zeit, ob du schon in dem dritten Teil des Buches gelandet bist, wo es genau um das Thema geht, um unsere Gedanken, die oft eben, ich sag mal vorsichtig, fehlerbehaftet sind, weil sie eben nicht wahr sind. Nehmen wir nur einen Begriff der Angst. Angst ist eine Illusion. In den allerseltensten Fällen, wenn ich nicht gerade in der Bank stehe und ein Bankräuber reinkommt und mir die Pistole an den Kopf hält, mich also ganz unmittelbar in eine Gefahrensituation bringt, ist Angst in der Regel völlig unbegründet. Also eine Fehlvorstellung, die man genauso schnell wieder abschalten wie generieren kann. Und das gilt für viele andere Gedanken auch. Und das habe ich eben versucht, auch in dem Buch zu bearbeiten und letztlich den Mut zu entwickeln oder den Lesern den Mut zu machen, die Ideen, die Gedanken, die Konzepte, mit denen man schon lange schwanger geht, auch zu realisieren und anzufassen und nicht eben den Gedanken zu unterliegen, ja, wenn es funktionieren würde, hätte es irgendwie schon jemand gemacht oder was sagen denn die Leute, wenn es nicht funktioniert, weil das eben genau die Fakes zwischen unseren Ohren sind, die uns daran hindern, Dinge zu tun, die in der Vergangenheit von Menschen getan worden sind, die zu allen Entwicklungen geführt haben, die wir heute sehen. Es hat immer als erstes den Gedanken gegeben und den Mut, etwas zu machen, auch mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert. Nur deswegen leben wir heute in einer Welt, die viele Dinge hervorgebracht hat, die ohne den Mut von Menschen eben nicht entstanden wären.
Ganz starke Worte. Und ich habe hier nebenbei, weil ich letztens erst auf einer Online-Plattform das Zitat gebracht habe, es passte dort, von Mark Twain. Dem wird ja nachgesagt, die folgende Aussage: Ich bin ein alter Mann und ich habe viel Schreckliches erlebt. Aber zum Glück ist das meiste davon nicht eingetreten.
Ja,
Und
genau.
das beschreibt genau, was du gerade gesagt
Ja.
hast. Es geht da um unsere Ängste und wie diese uns hemmen und blockieren und wie wir uns selber damit im Weg stehen. Wer sind denn Menschen oder gibt es die eine Person, die dich auf dieser Reise da ganz besonders inspiriert?
Den einen Menschen gibt es nicht, aber es gibt Menschen, die Einfluss gehabt haben. Dazu gehört zum Beispiel ein Pater Anselm Grün. Dazu gehört ein Kurt Tepperwein, dazu gehört eine Vera Birkenbiel, dazu gehört ein Wayne Dyer, dazu gehören verschiedene Menschen, die, ich sag mal vorsichtig, spirituell unterwegs sind, spirituelle Lehrer sind, die ihre Gedanken, ihre Erkenntnisse zum Besten geben, die ich als Angebot wahrnehme, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, von denen ich annehmen kann, was ich glaube, zu mir passt oder was ich annehmen kann und andere Dinge auch nicht annehmen muss, weil ich sage, das entspricht nicht meiner. Und das ist sicherlich auch eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen als Menschen, letztlich uns selber zu definieren und selber zu sagen, ja, dafür stehe ich. Das geht mit Werten und Prinzipien los, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Authentizität, oder spiele ich eben eine Rolle, von der ich glaube, dass sie sozial erwünscht ist, dass mein Umfeld Applaus klatscht, weil sie sagen, jetzt ist er aber der Ronald genauso, wie wir ihn gerne hätten. Da muss sich jeder eben selber fragen, welche Rolle will er spielen, wie will er sich selbst entwickeln. Und dann kommt man fast zwangsläufig auch zu diesen Themen, die nicht mehr nur mit Kleidung und aus dem Erscheinungsbild zu tun haben, sondern mit dem Kern unseres Wesens. Wofür stehen wir? Wer sind wir eigentlich? Wofür sind wir hier auf diesem Globus? Und ja, das führt dann letztlich zu der großen Frage, why, warum, wozu sind wir eigentlich hier? Das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Das sind die ganz großen, spannenden Fragen. Und ein, zwei Schritte zurück, fangen wir meist dann an, in solchen Situationen uns selber mit diesen Fragen zu befassen, die uns, solange wir uns noch als das einzelne Individuum betrachten oder sehen, spielen ja Fragen wie: Was ist mein Warum? Oder was treibt mich an? Was ist vielleicht mein persönliches großes Zielbild? Wohin darf meine persönliche Reise gehen? Wie sieht das bei dir aus, Alex? Was treibt dich an? Was ist dein Warum hinter den Dingen, die du jetzt tust?
Und das hat sich natürlich über die Jahre auch weiterentwickelt. Und mein heutiges Warum ist nicht mehr das Warum von vor 5 oder 10 Jahren. Und ich warne auch davor, dein ganzes Leben danach zu streben, dieses eine Warum zu finden. Und das ist übrigens auch ein Teil, ohne jetzt da den Werbeblock nochmal aufzurollen in dem Buch, die Suche nach dem Warum. Letztlich ist es so, das ist meine Erkenntnis, dass Warum auch durchs Tun entsteht. Es hört sich vielleicht ein bisschen paradox an im ersten Moment, aber wenn ich jeden Tag bemüht bin, das, was jetzt gerade anliegt, und das hat auch was damit zu tun, im Jetzt und hier zu sein und nicht nur gedanklich in der Vergangenheit zu leben oder in der Zukunft. Es gibt Leute, die kommen aus der Vergangenheit nicht raus, oft in einer Leidenssituation, in einer Opfersituation, weil irgendwas in der Vergangenheit mal nicht so toll gelaufen ist und sie dadurch bedingt praktisch für den Rest des Lebens zum Opfer werden, was ganz tragisch ist. Aber es gibt auch Menschen, die sich nur in der Zukunft bewegen und Pläne machen und Konzepte und vergessen aber, welche Schritte sind heute nötig, um dieses Konzept, diese Idee zu realisieren. Das bringt auch nichts. Also sich mit der Zukunft zu befassen, sicher richtig, aber dann muss es zu der Frage kommen, was kann ich heute tun, um diese Idee zu realisieren? Und wenn ich das tue, dann entsteht oft auf dem Weg automatisch die Antwort auf das Warum. Nehmen wir das Beispiel, ganz simples Beispiel, Versicherung, Menschen abzusichern. Zunächst ist sicherlich für jeden Versicherungsvertreter eine Triebfeder, Geld zu verdienen. Er muss Verträge abschließen, sonst geht es nicht vorwärts. Aber am Ende ist es so, dass er Menschen in eine Situation bringt, die sie sorgefrei machen. Er also anderen Menschen hilft, Sicherheit zu bekommen durch die Tätigkeit, die er tut. Und je weiter er das perfektioniert, seine eigene Arbeit, aber auch die Seriosität in seiner Arbeit, desto mehr wird dieser Neudeutsch Purpose realisiert, dass er Menschen Sicherheit bietet. Das ist ein ganz simples Beispiel. Und es entsteht nicht dadurch, dass er lange darüber nachdenkt, über dieses Konzept des Warum, sondern dass das am Ende macht und tatsächlich Menschen in dieses sichere Konstrukt überführt. Und deswegen ist dieser Aspekt, im Jetzt und Hier zu sein und es zu tun, TUN, diese drei Buchstaben, am Ende auch ernst. Und das ist so wichtig dabei. Sonst kann man den Rest des Lebens grübeln über den Sinn, ohne auch nur einen Schritt in die Richtung zu machen. Es reicht nicht, das gedanklich klar zu haben, es muss am Ende auch getan werden.
Ich kann diese Erfahrungen, auch diese Erfahrungen, mehr als bestätigen. Habe mich auf meiner persönlichen Reise lange Zeit mit genau diesen Fragen aufgehalten und dann gemerkt, ich halte mich damit auf. Ja, also diese Selbstsuche ist aus meiner Sicht ein wichtiger Entwicklungsschritt, wenn die Achtsamkeit dabei nicht verloren geht. Und die Achtsamkeit hat ja mit dem jetzigen Moment was zu tun. Also immer zu gucken, bin ich eben nur in der Zukunft oder, wie du vorhin sagtest, in der Vergangenheit. Und oftmals ist es so, du sagst in der Vergangenheit, dann hänge ich meist in irgendeiner Opferrolle fest. Und die Menschen, die fast ausschließlich in der Zukunft unterwegs sind, sind meiner Erfahrung nach vor allem mit Ängsten beschäftigt. Also wenn ich immer nach vorne schaue und den Wunsch auch habe, zu kontrollieren, was in Zukunft passieren wird, deswegen bin ich dort mit meinen Gedanken verhaftet, dann hat es ja mit den Ängsten dazu zu tun, es könnte irgendwie nicht so werden, wie es gut für mich ist oder wie ich mir das vorstelle. Oder es könnte irgendwas passieren, was ich nicht beeinflussen kann. Und genau das erzeugt dann die Gedanken, die mich blockieren. Also, ich könnte mich stundenlang mit dir jetzt darüber weiter unterhalten. Vielleicht machen wir das ein zweites Mal. Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich bin überrascht und mehr als begeistert, dass wir jetzt in dieser Podcast-Episode schon so auf das Thema Spiritualität, persönliche Entwicklung, das große Warum, das große Ganze, alles hängt mit allem zusammen, gestoßen sind. Vielen Dank für deine wertvollen Gedanken dafür, Alex.
Ja, sehr gerne. Das ist der Vorteil, wenn man so eine Aufnahme nicht skriptet, dass sie sich tatsächlich entwickeln kann, wie sie sich entwickeln soll.
Ja, ich möchte ganz kurz nur der Vollständigkeit halber den roten Faden aus deiner unternehmerischen Reise noch zu Ende spinnen. Denn du bist heute nicht mehr der Inhaber oder Mitgesellschafter des Unternehmens, über das wir jetzt zuletzt gesprochen hatten. Ist das richtig?
Okay, das ist so. Das hat ein unfreiwilliges Ende gefunden. Ich bin aus diesem Unternehmen gegen meinen Willen ausgeschieden, was eine sehr schmerzhafte Erfahrung war. Die war so schmerzhaft. Ich gebe das hier zum Besten, weil es auch viele Menschen schon wissen, dass mir das jetzt etwa 18 Jahre her innerhalb von 6 Monaten alle Haare ausgefallen sind. Wenn man mich also heute sieht mit Glatze ist das das Ergebnis einer Firmenübergabe, die ich nicht aus eigenen Stücken initiiert habe, sondern die mir praktisch aufgezwungen wurde. Und ich habe damals das erste Mal schmerzhaft erfahren, wie schwer es sein kann, aus seinem eigenen Unternehmen rauszugehen, was für mich heute ein sehr, sehr wertvolles Fund ist, weil ich heute Unternehmer unterstütze in meiner Altersliga, nämlich zwischen Ende 50 und mein ältester Kunde ist Anfang 80, im Kontext der Unternehmensnachfolge. Und fast alle haben eine große Herausforderung, zu meistern, aus ihrer eigenen Firma rauszugehen. Und weil ich in den Schuhen gestanden habe, weil ich weiß, wie schwer das ist und wie schlimm sich das anfühlt und wie diese Ängste wirken vor Bedeutungslosigkeit und solchen Dingen, bin ich heute in der Lage, eben Berufskollegen zu helfen und zu unterstützen, genau diesen Weg zu gehen. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, ich bin heute nicht mehr Gesellschafter dieses Unternehmens. In der Zwischenzeit gab es noch ein viertes Unternehmen, das ich über 10 Jahre etwa aufgebaut und entwickelt habe. Auch da hat es eine Übergabe gegeben, meine Anteile an zwei Mitgesellschafter im November 2020, also vor ziemlich genau 4 Jahren. Und seitdem bin ich als Solopreneur, so heißt das neue Wort, wohl unterwegs. Sprich, ich bin Unternehmer in Einzelperson und habe heute die Freiheit und auch die große Freude, Kollegen zu unterstützen, ihre Unternehmensnachfolgen A anzugehen und B auch erfolgreich abzuschließen.
Wunderbar. Wichtig, wenn jetzt jemand unter unseren Hörern und Hörerinnen da so große Ohren gekriegt hat, Stichwort Unternehmensnachfolge, und überhaupt durch deine Reise jetzt entsprechend begeistert ist, wo gibt es denn mehr über dich zu erfahren?
Also es gibt eine Website, das ist eine erweiterte Visitenkarte heute, alexdeitermann.de. Zusammengeschrieben findet man praktisch alles über mich. Ich bin sehr transparent und beschreibe auch anhand verschiedener Rollen exakt, wofür ich stehe und vor allen Dingen auch, wofür ich nicht stehe. Ich bin kein Alleskönner, sondern sehr, sehr konzentriert unterwegs eben als Unternehmer. Ich bin kein Berater, sondern Unternehmer mit einer sehr soliden fachlichen Ausbildung auch, das tun zu können, was ich tue, neben den persönlichen Erfahrungen. Und mein Ziel ist eben, Unternehmer innerlich frei zu machen, auch zu befreien von den Zwängen, die sie in ihrem Unternehmen noch haben und sich auch gar nicht vorstellen können, wie das mal ist, ohne so ein Unternehmen zu leben und alle Herausforderungen, die im Wesentlichen auch menschlicher Natur sind, mit Kindern, mit Ehefrau, mit Partnern, mit Mitarbeitern, diesen Prozess so zu gestalten, gemeinsam und zu meistern, dass am Ende ein gelungener Generationswechsel oder eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge da steht.
Deine Webseite verlinken wir natürlich hier entsprechend in den Shownotes zur Podcast-Folge beziehungsweise im Infotext zum Video bei YouTube, sodass du dich da einfach durchklickst, wenn du Kontakt mit dem Alex aufnehmen möchtest. Zum Abschluss, dein Buch, ich habe es schon mal in die Kamera gehalten und ich kriege hier kein Geld vom Alex. Ich mache das, weil ich wertvolles Wissen, wertvolle Gedanken jederzeit gern unterstütze und möchte, dass die in die Welt hinausgetragen werden. Das gibt es überall im Handel, ist das richtig?
Ja, ist richtig. Über den Buchhandel kann
Ja.
man das bestellen. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir das heute thematisieren. Ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es hier eine Werbeveranstaltung für das Buch
Genau, deswegen, ich mache das aus freien Stücken. Ich würde es auch nicht machen, wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass das, was da drin zu finden ist, wertvoll für die Menschen da draußen ist. Also mache ich sehr, sehr gerne.
Dankeschön. Ja, gibt es auch Informationen zu. Es gibt etwa 25 sehr detaillierte, umfangreiche und sehr unterschiedliche Rezensionen auf der Website, auch auf Amazon, die ein bisschen was sagen zu dem, was einen erwartet, wenn man das Buch in die Hand nimmt.
Schön. Letzte Frage. Gibt es denn so ein Funfact über dich? Gibt es irgendwas, was die Menschen nicht über dich wissen?
Das ist wirklich eine ganz aktuelle Anekdote. Ich habe einen guten Freund getroffen diesen Sommer in Dresden, mit dem ich auf einem Deep Purple-Konzert war. Und der hat mich gefragt, ob ich mich denn wohl erinnern würde, dass wir am 24. September 1974 zusammen in Münster auf dem ersten Deep Purple-Konzert waren. Und da waren wir tatsächlich, er hat mir sogar das Originalticket als Bild noch geschickt, ja, was vielleicht viele nicht wissen. Ich liebe Rockmusik und ich liebe zu tanzen. Ich liebe richtig abzurocken, bis der Schweiß in den Socken ankommt. Und das ist etwas, das ich jetzt gerade in den letzten Jahren auch im fortgeschrittenen Alter wiederentdeckt habe. Hier in Osnabrück gibt es einen Art Rockschuppen, der nennt sich Hyde Park. Und die haben tatsächlich einen Tanztee eingeführt, alle 4 Wochen sonntags abends 19 bis 23 Uhr, wo dann Männer und Frauen, ich sag mal, im gesetzten Alter wirklich um die 60, 70 oder bis zu 80 Jahren ankommen, 3 Stunden abrocken und um 11 Uhr alle wieder verschwunden sind, brav zu Hause. Und das macht richtig Freude. Das ist vielleicht etwas, das ist für mich selber auch ja, neu oder sowas wie die Rückgewinnung des Gefühls, Jugendlicher zu sein, was mir sehr viel Freude macht.
Ganz, ganz starke Story. Lieber Alex, ich glaube, das ist eine Menge Holz. Hier gibt es ganz, ganz viele wertvolle Nuggets für unsere Hörerinnen und Hörer unserem Gespräch, aus dem Interview rauszuziehen. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Ganz vielen Dank für deine Offenheit, auch die unangenehmen und heiklen Themen oder die Themen, über die du vielleicht noch gar nicht so oft gesprochen hast, hier zu teilen. Ich habe mich gefreut, dich als Podcast-Host begleiten zu dürfen. Schön, dass du in der Show bist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, auch für das angenehme Gespräch und wünsche auch dir, Ronald, alles Gute, persönlich und für dein weiteres Erschaffen.